ich erlebe, dass dieser Gedanke, es müssen am Ende alle irgendwie das Gleiche können, doch zunehmend verschwindet und man durchaus merkt, dass Kinder am Ende einer Stunde auf unterschiedlichen Entwicklungsständen immer noch sind und auch sein müssen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Foyerfunk, einem Podcast der HFMDK Frankfurt. In der aktuellen Staffel nähern wir uns dem Thema Inklusion in Kunst und Lehre. Wir möchten gemeinsam mit unseren GästInnen herausfinden, wie ein Inklusionsbegriff der Zukunft definiert werden kann, wo es akuten Handlungsbedarf gibt, sowohl in der Kunsthochschule als auch draußen auf dem Arbeitsmarkt. Es mag vielleicht die erste Staffel im Foyerfunk zum Thema Inklusion sein, aber ganz bestimmt nicht die letzte. Und genau, vielleicht wissen Sie, liebe HörerInnen, ja schon ganz, ganz viel, aber vielleicht haben Sie auch weniger Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung oder Diversitätsvordergrund, haben aber Fragen, wie Sie sich richtig verhalten möchten, Ableismus vermeiden können und so weiter. Ich selbst stehe da auch noch am Anfang, gebe ich Ihnen ganz ehrlich und offen zu in der Beschäftigung mit dem Thema. Aber Sie haben Glück, genau wie ich, dass wir an der HFMDK so großartige KünstlerInnen und Forscher haben, die uns helfen zu lernen und für das Thema Inklusion zu sensibilisieren. Und so auch mein heutiger Gast, Professor Dr. Katharina Schilling-Sandfoss. Ich muss gar nicht mehr sagen, wir möchten deine Stimme hören. Liebe Katharina, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen.
Sehr gerne und ich freue mich sehr, dass ich eingeladen bin, über dieses Thema mit dir sprechen zu können. Ich bin Katharina Schilling-Sandfoss, bin Professorin für Musikpädagogik und seit 11 Jahren an dieser Hochschule mit einem Schwerpunkt für den Musikunterricht in der Grundschule und in der Haupt- und Realschule. Das ist auch mein ursprünglicher Arbeitsbereich gewesen. Ich komme aus der Haupt- und Realschule, bin Haupt- und Realschullehrerin mit Fachmusik und habe 16 Jahre an einer integrierten Gesamtschule gearbeitet. Die Themen, die ich hier an der Hochschule am meisten vertrete, sind die didaktische, methodische Grundfragen des Musikunterrichts eben an diesen Schulformen, ästhetische Bildung und inklusiver Musikunterricht.
Mein Name ist Philipp Weigand und ich bin Schauspieler und Sprecherzieher in der Schauspielabteilung hier an der HFMDK. Katharina, du hast es gerade schon angedeutet, ein bisschen deinen Werdegang. Das heißt, du kommst wirklich aus der Praxis und bist seit 12 Jahren,
11 Jahren.
11 Jahren an der HFMDK Professorin für Musikpädagogik. In allen Bereichen oder spezialisiert auf Inklusionsthemen? Wahrscheinlich nicht.
Nein, das würde unserer Breite der Lehramtsausbildung nicht gerecht werden.
Ja.
Wir sind alle für grundsätzlich die gesamte Breite des musikpädagogischen Studiums zuständig, aber Inklusion ist eben einer meiner Themenbereiche, die ich auch vertieft habe in meinen eigenen Arbeiten.
Ja. Ich habe eine etwas allgemeine gesamtpolitische Frage, vielleicht sogar, wenn man so will. Wie nimmst du die Entwicklung wahr rund um die Schule und vielleicht auch in unserer Gesellschaft in den letzten 10, 20 Jahren? Gibt es inzwischen mehr Sensibilität für Inklusion und Diversität im Gegensatz zu diesen ganz schrecklichen antidemokratischen Strömungen, die so in Deutschland und Europa, die wir sowieso in letzter Zeit wahrnehmen? Das sind ja Gegensätze eigentlich. Ne? Ja. Wie nimmst du das wahr?
Ich nehme, abgesehen von den Strömungen, die du gerade ansprichst und die man ganz sicher nicht wegleugnen kann und die auch eine Ausprägung angenommen haben, die ich wirklich besorgniserregend finde, aber ich nehme in pädagogischen Kontexten eine größere Sensibilisierung wahr für den Umgang mit Vielfalt. Ja, also ich will jetzt gar nicht immer nur von Inklusion sprechen, sondern es geht ja um sehr viele Bereiche von Unterschiedlichkeiten, die in der Schule eine Rolle spielen. Und im Gegensatz zu vielleicht noch 20, 30 Jahren zuvor, nehme ich wahr, dass die Haltung der Lehrkräfte eine sehr viel geänderte ist. Dass der Umgang mit Diversität sehr viel selbstverständlicher in den Schulen geworden ist. Das ist trotzdem noch eine große Herausforderung, die Lehrkräfte durchaus auch artikulieren und das sollen sie auch. Aber ich nehme es wahr, dass die Haltung dieses, wir können damit umgehen und es ist produktiv, wenn Menschen verschieden sind, dass das wirklich sich sehr stark verändert hat in den letzten Jahren.
Da ploppen mir jetzt sofort 3 verschiedene Themenfelder auf, die ich gerne alle anreißen möchte mit dir. Das eine ist so der Definitionsbegriff, eng oder weit sowieso, wie man Diversität und Inklusion betrachtet, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück oder mehr in die Praxis, wie du jetzt das auch gerade angesprochen hast. Was braucht es oder wo ist der Bedarf oder wo sind die Schwierigkeiten, die vielleicht die LehrerInnen jetzt schon formulieren, die schon auf dem Arbeitsmarkt sind? Und wie gehst du mit diesem Thema mit deinen Studierenden hier um, ich weiß nicht, ob die teilweise schon im Referendariat sind oder so, die Studierenden, die du hast. Wie bereitest du sie vor sozusagen und was erzählen sie, wenn sie wieder zurückkommen aus dem Praktikum?
Ja, also sie sind zum Teil schon in den schulpraktischen Studien oder im Praxissemester und erleben die Realität an Schulen. Die Situation an Schulen ist nicht einfach, weil auf Lehrkräfte immer mehr Aufgaben der Erziehung zukommen, als das früher der Fall war. Also neben dem des Unterrichtens des eigenen Fachs wird sehr viel stärker gefordert, dass Lehrkräfte Erziehungsaufgaben übernehmen. Und das ist etwas, was eine zusätzliche Herausforderung bildet, auch deshalb, weil die entsprechenden Ressourcen oft nicht zur Verfügung stehen.
Ja, ja.
Ich erlebe aber auch, dass Studierende aus den schulpraktischen Studien eben mit der Erfahrung zurückkommen, dass es, oder mit positiven Erfahrungen aus den schulpraktischen Studien zurückkommen. Ich erlebe sehr stark, dass Studierende auch darüber nachdenken, wie sie der Unterschiedlichkeit, der Vielfalt der Schülerinnen und Schüler gerecht werden können. Mhm. Unser Anspruch ist es ja, dass alle Kinder und Jugendlichen in ihren Fähigkeiten sich entwickeln, ja, dass sie etwas lernen,
ja,
und dass das sehr unterschiedliche Dinge sein können. Und ich erlebe, dass dieser Gedanke, es müssen am Ende alle irgendwie das Gleiche können, doch zunehmend verschwindet und man durchaus merkt, dass Kinder am Ende einer Stunde auf unterschiedlichen Entwicklungsständen immer noch sind und auch sein müssen.
Und dennoch ist das für die Lehrkraft natürlich wahnsinnig herausfordernd, oder? Es braucht Unterstützung, es braucht Ressourcen, wie du angesprochen hast, monetär, personell, strukturell, baulich und so weiter, ne? Kannst du da so ein, zwei Hauptaspekte rauspicken, wo du sagst, okay, das zeigt sowohl die Erfahrung und die Forschung, mit der du dich auch beschäftigt hast der letzten Jahre, was jetzt mal als nächstes angegangen werden müsste oder was vielleicht auch die Studierenden berichten als Hauptherausforderung? Oder kann man das gar nicht so hierarchisieren oder priorisieren?
Naja, die personelle Situation ist schon eine starke Herausforderung. Eigentlich braucht es, wenn Klassen diverser werden, wenn Lerngruppen diverser werden, Expertise aus unterschiedlichen Bereichen. Und das ist in Schulen noch nicht in dem Maß gegeben, in dem das eigentlich gegeben sein müsste.
Und das betrifft dann Erzieher, Coaches, SozialpädagogInnen und so weiter,
genau, also,
ne, den Lehrkräften an die Seite gestellt werden.
Ja, ne? Durchaus unterschiedliche Berufsgruppen und eben auch Menschen, die Expertise mit bestimmten Förderschwerpunkten haben,
ja,
die es ja in den Schulen auch schon gibt, aber eben noch nicht in ausreichendem Maß. Ich habe in Vorbereitung des Gesprächs ein bisschen geschaut, weil ich mit den Ressourcen, die das hessische Schulsystem verteilt, jetzt auch nicht hundertprozentig vertraut bin und habe gerade gelesen, dass jetzt pro Grundschule mit 250 SchülerInnen eine Förderschullehrkraft zur Verfügung steht. Ja, ich merke an deiner Reaktion, also man kann sich vorstellen, ja, wie das dann in der Praxis ist.
Okay.
Ja, wobei das jetzt ja wieder auf den engen Inklusionsbegriff zielt und der Inklusionsbegriff ja eigentlich davon ausgeht, dass es nicht nur um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen geht, sondern ja, dass es um einen Umgang mit Vielfalt in allen Bereichen ist, die Vielfalt nur haben kann.
Und auch der, das habe ich auch in deinem Buch gelesen, den Titel packen wir auch nochmal in die Shownotes, wer da nachlesen möchte. Das Buch, das du herausgebracht hast kürzlich, oder 2022 ist es rausgekommen, ne? Die Unterscheidung zwischen engen und weiten Definitionsangängen, ne? Und auch das Problem von einer normativen Wertevorstellung, wenn man überhaupt anfängt zu definieren, ne? Diversität, Inklusion. Siehst du auch das Problem von Perspektivansprüchen sozusagen? Wer welche Gruppe wie definiert, bevor es um ein gemeinsames Miteinander gehen kann? Oder wie lösen wir diese Hürden sozusagen, dass jeder anders definiert?
Ja, es ist ursprünglich durch die Entwicklung der Inklusion gekommen. Also ganz ursprünglich ging es um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Das war die Behindertenrechtskonvention, die 2006 entwickelt und 2009 in Deutschland auch ratifiziert worden ist, in der es darum ging, Menschen mit Behinderungen die Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. Und das hat den Gedanken der Inklusion in die Schule, in die pädagogische Diskussion gebracht. Aber sehr viel schnell wurde deutlich, dass es eben nicht nur um eine Gegenüberstellung von zwei Gruppen geht und dadurch möglicherweise noch um eine größere Polarisierung, sondern dass es noch durchaus weitere Gruppen geht, die marginalisiert werden oder die eben auch in, also dass der Kontext der Vielfalt sehr viel breiter ist, gerade in der Schule.
Ja.
Und deswegen ist dieser Begriff der Inklusion längst nicht mehr auf Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen begrenzt, sondern es geht um alle Aspekte von Vielfalt, kulturelle, soziale, religiöse, sprachliche, Gender, auch um Leistungsvielfalt in allen Bereichen, gerade auf die Schule bezogen, wenn wir von Inklusion sprechen.
Springen wir doch mal in die Anwendung. Du hast ja auch schon davon erzählt, oder es steht auch im Buch, dass Musikunterricht ein ganz bestimmtes Potenzial zugesprochen wird in dem Bereich. Warum?
Ich denke, das hat unterschiedliche Gründe.
Ja.
Du hast recht. Ich erlebe das auch in den Schulen sehr häufig, dass Lehrkräfte sagen, also Inklusion, das ist sehr herausfordernd, das erleben sie als sehr herausfordernd, aber in Musik, da ist das gar nicht so schlimm, weil da ergibt sich eine natürliche Differenzierung und ich glaube, dass die Lehrkräfte das jetzt nicht deshalb sagen, weil sie das runterspielen, sondern dass es tatsächlich in Musik leichter gelingt, Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten an einer gemeinsamen musikalischen Produktion teilhaben zu lassen. Ich glaube, dass der Grund, weshalb man Musik ein besonderes Potenzial zuspricht, auch ist, dass alle Menschen musikalisch erlebnisfähig sind oder fast alle Menschen musikalisch erlebnisfähig sind in unterschiedlichen Bereichen, dass Musik eine ganze Reihe von Zugängen ermöglicht. Also wir denken jetzt natürlich vor allen Dingen an das Musikmachen, wenn wir an der Kunsthochschule sind, aber man kann Musik hören, sich über sie verständigen, darüber nachdenken, man kann sie in Bewegung übertragen, man kann sie darstellen, man kann sie malen oder in Sprache übersetzen. Man kann sehr viele Zugänge zu Musik finden und das ist eben eine Möglichkeit, die
viele Menschen teilen sozusagen.
Genau.
Ja. Ja. Man kann sie malen, hast du gesagt. Da habe ich auch mal so ein Konzept gefunden von dir. Magst du überhaupt mal ein bisschen über deine Konzepte sprechen, die du so entwickelt hast im Laufe der Jahre? Kannst du einen Einblick geben, was du deinen Lehramtsstudierenden mitgibst?
Ja, also ich habe gar keine Konzepte entwickelt, sondern ich versuche nur die bestehenden Konzepte weiterzuentwickeln und sie so zu gestalten, dass sie noch vielfältigere Zugänge zulassen.
Okay.
Es gibt unglaublich viele gute Ansätze im musikpädagogischen Bereich und im musikdidaktischen Bereich. Und ich bin davon überzeugt, dass es keine spezielle Didaktik und Pädagogik braucht, wenn man in inklusiven Kontexten unterrichten will, sondern nur eine Weiterentwicklung bestehender Ansätze. Und das ist das, was ich versuche. Was ich versuche, ist, darauf zu blicken, wie man einen, wir sprechen von Gegenständen, wenn wir unterrichten. Also, wir beschäftigen uns mit einem Lerngegenstand, wie man einen solchen Lerngegenstand auf sehr unterschiedliche Weisen vermitteln kann. Also was auch immer, sei es ein Musikstück, sei es ein bestimmtes Formprinzip, sei es ein Arrangement, sei es emotionale Zugänge, sei es Parameter der Musik, also was auch immer man im Musikunterricht als Gegenstand haben kann, wie man sich dem auf sehr unterschiedliche Weisen nähern kann, sodass eben Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten erfassen können, worum es bei diesem Gegenstand geht.
Mhm. Und magst du uns ein Beispiel noch geben? Von einer Übung, einer Umsetzung oder eine Veranschaulichung, die du gerne deinen Studis mitgibst und sagst, okay, das würde ich euch empfehlen, macht diese Beschäftigung. Oder darf man da nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern sozusagen?
Nein, es geht nicht ums Nähkästchen, es geht einfach immer nur um die Frage, ob man dann Rezepte gibt oder geben will.
Verstehe.
Oder ob es nicht für jede Gruppe, die zu unterrichten ist und für jeden Gegenstand, den man hat, nicht wieder neue Überlegungen braucht.
Ja, verstehe, absolut verständlich. Ein Sätzchen habe ich mir noch rausgepickt aus deinem Buch und da steht irgendwo, die inklusive Schule ist eine Schule der Demokratie. Schließt vielleicht sogar schon noch mal ein bisschen den Kreis nach vorne, wie wir eingestiegen sind. Warum? Wie würdest du das aufdröseln, diesen wunderbaren Satz?
Es geht in der inklusiven Schule um Teilhabe für alle. Ja. Es geht um Partizipation, es geht um Mitbestimmung. Insofern ist es demokratisch. Das kann man natürlich, eigentlich den Anspruch kann man an jegliche pädagogische Situationen haben. Aber ich denke, für Schule trifft das ganz besonders zu.
Ja.
Und es geht um auch um die bewusste Anerkennung von Unterschieden. Und auch um, wenn es um die Frage geht, wenn man Menschen jetzt auf bestimmten Weg fördert, vergrößert man die Unterschiede, macht man die Unterschiede sichtbarer? Da finde ich den Gedanken der egalitären Differenz von Anne-Dore Prengel einen sehr wichtigen und hilfreichen Gedanken. Eben die Anerkennung von Verschiedenheit, ohne Hierarchien daraus bilden zu wollen.
Und das würdest du, wenn wir jetzt da noch weiterdenken in Richtung Utopia, dann ist das wahrscheinlich ein wunderschöner Grundzustand. Was wünschst du dir noch? Oder würdest du mal so, weiß ich, kannst du einen Abriss geben von Sachen, die schon funktionieren, wo du sagst, ja, davon brauchen wir mehr und davon brauchen wir noch ganz viel mehr, weil das haben wir noch gar nicht. So kann man das so in ein paar Sätzen zusammenfassen, ja. So wo wir gerade stehen oder
also wir
was
sind,
die
wir
Zukunft
sind,
sein könnte.
Ich glaube, wir sind wirklich schon auf einem guten Weg, was diese Anerkennung von Vielfalt und von Differenz ist. Auch wenn man Kinder betrachtet, wie sie miteinander umgehen und miteinander arbeiten, sich gegenseitig Dinge erklären, erläutern, beibringen, sich gegenseitig unterstützen bei Dingen, die ein Kind besser als das andere kann und das andere kann wieder dann auf einem anderen Weg weiterkommen. Mhm. Also ich glaube, dass wir da schon ganz viel finden in Schulen, wenn man genau hinguckt, in Schulen, in denen Lehrkräfte eben diese Anerkennung von Vielfalt leben. Mhm. Was wir unbedingt noch brauchen, wäre das Musik auch durchgängig an Schulen unterrichtet wird. Also wenn du jetzt von Utopia sprichst, dann denke ich mir, dann wünsche ich mir, neben den allgemeinpädagogischen Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben, vor allen Dingen auch, dass es selbstverständlicher wird, Musik unterschiedlicher Kulturen erleben zu können an Schulen, dass es selbstverständlicher wird, unterschiedliche Zugänge zu Musik finden zu können und dass der Musikunterricht einfach eine durchgängige Rolle in der Schule spielen könnte.
Oder habe ich jetzt wiederum die hessischen Stundenpläne nicht so im Blick, weil ich auch erst seit 2 Jahren hier bin zu meiner Verteidigung. Aber ist das nicht gar nicht der Fall?
Nein, nein.
Das ist ja schrecklich.
Ja, das ist je nach Schulform, findet der Unterricht, Musikunterricht in der 6., 8. und 10. Klasse statt. Oder wenn man Glück hat, in der 5., 6., 8. und 10. Klasse. Aber es sind immer große Lücken zwischendurch, denn Musik gar keine Rolle spielt.
Alles klar. Ja, dann kommen Sie, liebe HörerInnen, kommen Sie bitte zu uns ins Foyer und in die Säle der HFMDK Frankfurt. Hier kann man auf jeden Fall ganz wunderbare Musik rezipieren immer wieder. Also unsere Studierenden, auch die Studierenden von Katharina, die Lehramtsstudierenden, konzertieren hier regelmäßig und das kann ich nur empfehlen. Ansonsten würde ich mich an dieser Stelle schon ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Katharina, für dieses schöne Gespräch. Wie gesagt, es war ein Anfang. Auch die Foyer-Funkredaktion ist noch nicht da, wo sie sein möchte vielleicht mit diesem Thema, aber es war ein Auftakt in dieser Staffel und mit dieser Folge. Herzlichen Dank, dass du uns dabei unterstützt hast.
Ja, ich danke sehr, dass ich da sein durfte und ich fand es sehr angenehm, mit dir über diese Themen zu sprechen.
Dankeschön.
Danke.
Bis bald im Foyer-Funk oder im Foyer. Foyerfunk ist ein Podcast der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Unser heutiger Gast war Katharina Schilling-Sandfoss. Ihr Gastgeber und Themenpate Philipp Weigand. Außerdem in der Redaktion Lorna Lührs, Laura Sachsler und David Schmidt. Technik und Produktion David Schmidt. Für die musikalische Umrahmung danken wir Orm Finnendahl.